Wenn Sie diese extremen Zahlen hören, das sind keine Kleinigkeiten, dann sind das ja nicht abstrakte Zahlen, sondern dann bedeutet das, dass diese Nationalitäten, diese Länder, die diese Überrepräsentation haben, die verursachen 5-mal, 8-mal, 10-mal, 15-mal mehr Opfer in der Bevölkerung. Und da sage ich, dieser Fakt ist inakzeptabel. Da kann man nicht achselzuckend drüber hinweggehen.
Ich habe ja gesagt, dass wir thematisch tiefer einsteigen wollen, was die Innenpolitik angeht, und das in ganz verschiedenen Feldern. Und ich habe viele hier gefragt, was interessiert euch, worüber wollt ihr sprechen? Und es gab einen Name, der immer wieder mal gefallen ist, und da geht es um die Frage der Kriminalität und insbesondere der Frage der Ausländerkriminalität. Denn immer wieder gibt es Debatten darüber, manche sagen, das ist ein Tabu, aber für uns soll es keine Tabuthemen geben, auch keine Tabu-Gäste. Und deswegen habe ich Frank Urbaniok eingeladen. Er hat ein Buch geschrieben über die, Zitat, Schattenseiten der Migration. Er ist vor allem in der Schweiz sehr bekannt. Er ist ein deutsch-schweizerischer forensischer Psychiater, Professor und Autor. Und er ist sehr prominent in den Schweizer Medien in den vergangenen Jahren gewesen. Immer wieder, wo es um besondere Fälle ging. Und er ist aktuell als Therapeut, Supervisor und Gutachter mit eigener Praxis tätig und hat gerade dieses Buch geschrieben. Spannend daran ist auch, dass es ganz schwer war für ihn, einen Verlag zu finden, und er dann am Ende bei einem kleinen Schweizer Verlag gelandet ist. Aufmerksam geworden bin ich auf ihn auch durch ein großes FAZ-Interview, in dem er genau darüber gesprochen hat, über Kriminalität und Herkunft. Und deswegen will ich heute von ihm wissen, was aus seiner Sicht hier schiefläuft, worüber wir öffentlich mehr diskutieren sollten. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo, Herr Urbaniok.
Hallo, Herr Ronsheimer. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Urbaniok, ich habe es gerade gesagt, Sie sind eigentlich forensischer Psychiater. Warum ein Buch über Ausländerkriminalität? Sie nennen es die Schattenseiten der Migration.
Weil ich grundsätzlich die Lösung von Migrationsproblemen für eine Schicksalsfrage der westlichen Demokratien halte und ich mich auch generell engagiere in der Gesellschaft, weil ich finde, dass viele Dinge, ich würde sagen, ich schaue viel hinter die Kulissen, dass die Substanz bröckelt, dass wir eine zunehmende Polarisierung, zum Teil auch Radikalisierung der Diskussion sehen. Und da plädiere ich immer dafür, dass die Vernünftigen abseits der ideologischen Grabenkämpfe die Probleme lösen. Da sind Migrationsprobleme, ich glaube, ein Schlüsselthema. Und das sieht man überall in Europa. Das gefährdet die Gesellschaft. Die Menschen verlieren das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik. Und deswegen ist mein Plädoyer immer, die Vernünftigen müssen das Thema anpacken, müssen es lösen, denn es ist gravierend. Und vielleicht eine Bemerkung auch noch. Sie haben es am Anfang gesagt, das Buch, das ich geschrieben habe, handelt von den Schattenseiten der Migration. Und selbstverständlich gibt es Potenziale von Migration. Und die meisten Ausländer sind integriert und ein Mehrwert für die Gesellschaft. Aber wir müssen auf die Schattenseiten schauen. So wie jedes Ding hat auch die Migration zwei Seiten, hat Potenziale und Nebenwirkungen und Risiken. Und die Risiken werden unzureichend beachtet, unzureichend besprochen und deswegen leider nicht gelöst.
Sie sagen, das wird unzureichend besprochen. Ich habe hier immer viele Hörer, die mir sagen, ihr redet ständig in den Medien über Migration, wenn es einen Anschlag gibt sowieso, aber auch in der Innenpolitik ist das Thema überall, wenn es um Zurückweisung geht, gerade in den letzten Jahren, seit 2015 omnipräsent. Also warum haben Sie das Gefühl, dass darüber zu wenig gesprochen wird?
Ja, lassen Sie uns genau hinschauen. Man spricht viel über Migration und es ist ja durch den politischen Druck und auch durch die Wahlerfolge der AfD ist es in gewisser Weise in der Mitte der Parteien zum Teil angekommen. Aber wenn Sie genau hinschauen, dann sind die Probleme, die besprochen werden, oder das Thema ist so, auf das man sich geeinigt hat, ist illegale Migration. Und da ist schnell die Lösung bei der Hand. Ja, man muss jetzt Grenzen mehr kontrollieren. Das ist aber nur ein kleiner Teilaspekt. Und ein wichtiger Aspekt, der aus meiner Sicht die Bevölkerung sehr bewegt, ist eben überproportionale Ausländerkriminalität. Und wenn Sie genau hinschauen, gibt es eigentlich nur eine Partei in Deutschland, die das thematisiert, die AfD. Und das halte ich für ein Versäumnis, denn das ist ein Thema, das die Bevölkerung sehr bewegt und auch sehr verunsichert. Und da wird ja oft gesagt, ja, die Bevölkerung hat einen falschen Eindruck. Die Leute haben das Gefühl, es ist ein Problem, aber wir weisen jetzt nach mit Argumenten. Da kommen ja, ich sage, vermeintliche Experten, die erklären das weg und die sagen, es ist gar kein Problem. Und da muss man sagen, die Wahrnehmung der Bevölkerung ist richtig. Und wenn die Menschen das Gefühl haben, das, was ihre täglichen Erfahrungen sind, das bildet sich gar nicht bei den Experten in den Medien ab, dann, wie gesagt, verlieren sie das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates und dann findet auch eine Emotionalisierung und Radikalisierung zum Teil statt. Und das will ich thematisieren und dagegen will ich vorgehen.
Dann lassen Sie uns auf Ihr Buch kommen. Wie sind Sie dort vorgegangen, auch in der Statistik? Und wie hat sich das entwickelt? Also wie war Ihre Methodik dabei?
Also wenn man genau hinschaut, gibt es zwei Methoden oder zwei Informationsquellen für mich. Die eine sind die wissenschaftlichen Studien, sind die Quellen, sind die Statistiken, die verfügbar sind. Da muss man gleich sagen, wenn einen das Thema wirklich interessiert, es wird einem alles andere als leicht gemacht, an die entscheidenden Zahlen zu kommen. Was muss man tun, um an die entscheidenden Zahlen, Informationen zu kommen? Es kommt so ein Stichwort, man muss diese Quoten, muss man nationalitätenspezifisch und deliktspezifisch berechnen. Was heißt das? Es ist also nicht die Frage Ausländer, Inländer oder allgemeine Kriminalität, sondern man muss fragen, was ist die Kriminalitätsquote von Marokkanern, Tunesiern, Algeriern, Menschen aus Afghanistan, zum Beispiel bei gefährlicher Körperverletzung, bei Sexualdelikten. Und wenn man das so spezifisch berechnet, wenn man das macht, dann sieht man Folgendes, dann sieht man bestimmte Herkunftsländer, die massiv überrepräsentiert sind in der Gewalt- und Sexualkriminalität. Massiv, da reden wir von Überrepräsentationen von 300, 500, 800, 1000 und 1500%. Und da muss man immer dazu sagen, wenn Sie diese extremen Zahlen hören, das sind keine Kleinigkeiten, dann sind das ja nicht abstrakte Zahlen, sondern dann bedeutet das, dass diese Nationalitäten, diese Länder, die diese Überrepräsentation haben, die verursachen 5-mal, 8-mal, 10-mal, 15-mal mehr Opfer in der Bevölkerung. Und da sage ich, dieser Fakt ist inakzeptabel. Da kann man nicht achselzuckend drüber hinweggehen. Und das ist einerseits etwas, was die Menschen auch in ihrem Alltag als Probleme erleben. Und das habe ich berechnet, wie gesagt, mit deutlichen Schwierigkeiten, weil diese Zahlen nicht auf Knopfdruck verfügbar sind. Ich habe sie berechnet für Deutschland, Österreich, die Schweiz. Ich habe drei verschiedene Statistiken genommen, die polizeiliche Kriminalstatistik, die Verurteiltenstatistik, die Strafgefangenenstatistik, also aus ganz verschiedenen Blickwinkeln angeschaut. Und wenn Sie das machen, dann gibt es den bemerkenswerten Befund, dass die auffälligen Länder, die also Problemländer sind, in allen drei deutschsprachigen Ländern ähnlich sind. Es gibt große Überschneidung. Was Sie aber auch sehen, wenn man jetzt denkt, ja, Migration ist halt immer mit mehr Kriminalität verknüpft. Nein, ist nicht richtig. Sie sehen, es gibt Länder, die eben keine überproportionale Kriminalität haben. Sogar Länder, die eine geringere Kriminalität haben als die Inländer, was natürlich die Unterschiede nochmal extrem verstärkt. Und eine zweite Quelle meiner Information ist, dass ich seit jetzt 33 Jahren mit Straftätern zu tun habe. Das heißt, ich kenne die Probleme aus der Praxis, ich kenne die Täter. Ich habe das für das Buch nochmal so überschlagen. Ich habe in den letzten über 30 Jahren ungefähr mehr als 5000 Täter gesehen. Das heißt, das ist für mich nicht nur abstrakte Statistik, sondern immer, wenn ich ins Spiel komme, dann muss ich mit den Menschen mich beschäftigen, mit den Tätern beschäftigen. Ich muss verstehen, warum hat jemand ein Delikt begangen? Also was sind die Überzeugungen? Was sind die Haltungen? Was sind die Risikoeigenschaften in der Persönlichkeit? Weil es ja immer darum geht, dass man etwas besser macht. Wie kann man das Risiko vermindern? Wie kann man Opfer schützen? Das ist meine Perspektive seit 33 Jahren. Deswegen sind die abstrakten Zahlen für mich keine Überraschung und ich weiß, was dahinter ist, weil ich auch die Praxis kenne und die Täter kenne.
Wenn man sich die Statistiken des BKA zum Beispiel anschaut, dann heißt es da, dass ein Grund, Zitat, für die höhere Kriminalitätsbelastung von Ausländern sei, dass es eben mehr ausländische junge Männer im Vergleich zur deutschen Bevölkerung gibt und dass allein deshalb die Zahl derjenigen höher ist.
Ja, dazu ist mehreres zu sagen. Vielleicht zunächst mal zu der Frage der Gründe. Das ist eine Frage, warum ist das so? Warum sind die Zahlen so? Jetzt muss man zunächst einmal sagen, es ist ja eigentlich egal, was die Gründe sind, sondern wenn wir hören, da gibt es Bevölkerungsgruppen, die 10-mal, 15-mal mehr Opfer verursachen, dann ist das inakzeptabel. So, also das kann man ja dadurch nicht verwischen, indem man sagt, es hat den und den Grund und dann lehnen wir uns zurück und sagen, das Problem ist gelöst. So ist es ja nicht. Aber ich will auch was zu diesen Gründen sagen. Ich habe in dem Buch ja ein ganzes Kapitel, das Kapitel 3, das ist überschrieben mit dem Titel Desinformation. Und da nehme ich genau diese ganzen Argumente auseinander, in denen immer gesagt wird, die Zahlen sind zwar so, aber die vermitteln einen falschen Eindruck. Und ich kann es direkt sagen, alle diese Argumente, wenn man sie dann überprüft, sind haltlos. Die können diese riesigen Überrepräsentationen gar nicht erklären. Ich gehe auf ihre jungen Männer ein, weil das ja immer so ein Standardargument ist, dass man sagt, das ist nur, weil es junge Männer sind. Wie gesagt, Anmerkung nochmal, auch wenn es so wäre, macht das die Sache ja nicht besser. Aber Klammer zu, wenn einen das interessiert, ob das Alter der Grund ist, dann muss man Folgendes machen. Dann muss man junge Männer einer Nationalität mit den gleichen jungen Männern der Inländer vergleichen. Also man muss dann parallel diese jungen Männer altersgerecht vergleichen. Und wenn man das macht, dann sieht man, dass die extremen Unterschiede bei bestimmten Migrantengruppen trotzdem erhalten bleiben. Ich kann zusammenfassen, es gibt ein ganzes Argumentarium, was in Medien vertreten wird, was auch durch das BKA lange Zeit vertreten worden ist. Und dieses Argumentarium heißt immer, ja, dass die Zahlen vermitteln einen falschen Eindruck. Es sind die jungen Männer, es sind die sozialen Ursachen. Es ist, weil die in Städten leben. Es ist, weil sie häufiger angezeigt werden. Und ich kann es zusammenfassen, das ist alles falsch. Und ich habe deswegen dieses dritte Kapitel in meinem Buch geschrieben, weil ich möchte, dass die Bevölkerung sich das anschaut und sich selber eine Meinung bilden kann. Das ist ja etwas, was man in einer Talkshow in 5 Minuten schlecht erklären kann, sondern ich verrate gewissermaßen, wie der Zauberer, der die Zaubertricks der anderen verrät, verrate ich die Tricks. Und wenn man sieht, dann wird in dem Thema, es wird verdeckt, vertuscht, es wird getrickst mit statistischen Tricks. Und alle diese Argumente, die ins Feld geführt werden, können diese riesigen Unterschiede gar nicht erklären. Die werden deswegen ins Feld geführt, weil man die Fakten verwischen und verdrehen will und weil man die Bevölkerung beruhigen will.
Lassen Sie uns nochmal auf eine Statistik kommen. Das IFO-Institut, das wurde vor der Bundestagswahl sehr viel zitiert in deutschen Medien, eine Studie, die eben zu dem Ergebnis kommt, dass, ich zitiere hier, das junge Alter in Verbindung mit prekären sozialen Verhältnissen und dem Leben in kriminalitätsbelasteten Großstädten wird dort als Grund für diese hohe Zahl in der Statistik angeführt. Sie haben gesagt, die Studie ist da viel zu grob in der Perspektive. Was meinen Sie damit?
Die Studie ist in den Schlussfolgerungen falsch, weil sie aus den Daten, aus den Korrelationen gar nichts über die Gründe sagen können. Und die Studie ist ein gutes Beispiel dafür. Und lassen Sie mich das vielleicht nochmal kurz erklären. Die Soziologen und die Kriminologen, ich sage nicht, dass das nicht interessant ist, unter der Perspektive da drauf zu schauen, aber man muss sich eins mal vergegenwärtigen. Wenn man mit kriminologischen und soziologischen Perspektiven da drauf schaut, dann ist das so, dass sie ganz wenige Variablen haben. Also sie können etwas sagen über, wo wohnen die Leute, welchen Sozialstatus haben sie, haben sie Sozialhilfegelder, wie ist das Alter und wie sind die Kriminalitätsquoten. Das sind 3 oder 4 Variablen. Und sie können, glaube ich, leicht schon einsehen, wenn sie 3 oder 4 Variablen haben, dann wären ihnen 50, 80, 100 andere Variablen, Aspekte, die wichtig sind, wenn ihnen entgehen. Die sehen sie mit der Methode gar nicht, können sie gar nicht sehen. Sie können gerade mal schauen, in welchen Städten leben die. Jetzt gehen sie mal zu den Menschen und fragen mal, was die an den Bahnhöfen erleben, die eigenen Erfahrungen, die sie machen mit Kriminalität, in den Schulen, was da los ist. All diese Faktoren, all diese wichtigen Informationen sehen die Soziologen ja gar nicht. Sie sind gewissermaßen, wenn ich das so sagen darf, eine gewissermaßen blinde Horde, die von außen da drauf schaut und mit ganz wenigen Variablen jetzt versucht, alles zu erklären und dann den Menschen zu erklären, wir sehen es richtig. Sie sehen einen ganz eingeschränkten Blickwinkel. Jetzt komme ich zu der Studie, aber im Kern, dass das Problem, was die gemacht haben, ist, dass die sagen, weil mehr in großen Städten leben, ist das der Grund. Also sozusagen, wenn sie in einer großen Stadt leben, ist das der Grund, dass sie kriminell sind. Es leben aber viele Menschen in großen Städten, die sind nicht kriminell. Und da kann man ja genau umgekehrt fragen, ist es sozusagen, dass die Kriminellen sich mehr in großen Städten anreichern? Und wenn sie da in der Überlegung sind, dann werden sie leicht verstehen, dass, ich nehme ein Beispiel, zum Beispiel Clan-Kriminalität oder organisierte Kriminalität natürlich weniger auf dem platten Land stattfindet, sondern dass diese Menschen dann die Großstädte suchen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wen das interessiert, der kann das nachlesen. Ich bin diesen ganzen Sachen sehr deutlich also nachgegangen, sodass auch Laien das verstehen können. Da wird getrickst und geschummelt. Und die Begründung, es ist, weil die Menschen in großen Städten leben und weil da Junge hinziehen, der Grund ist falsch. Es ist nicht sozusagen die Begründung, es hat nichts mit Migration zu tun, sondern es sind die Gründe. Das ist das, was ich Desinformation finde weil diese Gründe, wenn man es wissenschaftlich untersucht, einfach nicht haltbar sind.
Dann lassen Sie uns auf die Gründe kommen, die Sie nennen. Also, Sie haben das untersucht, haben Ihre Zahlen zusammengeführt. Und zu welchen Ergebnissen kommen Sie in Ihrem Buch?
Ja, ich sage es jetzt etwas redundant nochmal sagen, lassen Sie uns über Gründe reden, aber eigentlich müssen wir zunächst mal festhalten, egal wie die Gründe sind, das Faktum, dass bestimmte Gruppen 8x, 5x, 10x, 15x mehr Opfer verursachen, ist inakzeptabel, weil der Staat eine Fürsorgepflicht für die eigene Bevölkerung hat. Das ist inakzeptabel, egal was die Gründe sind. Ich sage jetzt aber trotzdem was zu den Gründen. Es gibt kulturspezifische Prägungen. Was heißt das? Das sind Einstellungen, das sind Haltungen, das sind zum Beispiel Überzeugungen, wie man den Staat, den Rechtsstaat sieht, ob man für die Scharia und den Gottesstaat ist oder wie man das Verhältnis von Frauen und Männern beurteilt, ob die Frau dem Mann untertan ist, in welchen Situationen man Gewalt einsetzt. Und da gibt es kulturelle Unterschiede. Und lassen Sie mich das vielleicht an einem Beispiel auch versuchen zu verdeutlichen. Es ist im Grunde eine Banalität, was ich da sage. Wenn Sie Herkunftsregionen haben, in denen extremistische Religionen, religiöse Vorstellungen weit verbreitet sind, in denen viele Menschen an extremistische religiöse Überzeugungen glauben, dann ist es doch klar, dass wenn aus dieser Region viele Menschen kommen, dass dann viele Menschen diese Überzeugungen haben werden. Ist im Grunde eine Banalität. Und da sehen Sie auch das Prinzip. Das heißt ja nicht, dass alle Menschen das glauben. Es heißt auch nicht, dass alle Menschen eine kriminelle Neigung haben. Aber es heißt, dass sie mehr Menschen mit extremistischen religiösen Vorstellungen haben und Menschen mit extremistischen religiösen Vorstellungen begehen eher bestimmte Straftaten. Und genauso verhält es sich mit der Frage, wo setzen Sie Gewalt ein? Finden Sie, Gewalt ist ein gutes Mittel, um ganz schnell zu reagieren, um ihre Männlichkeit zu beweisen, ihre vermeintliche Ehre zu verteidigen? Oder wenn sie generell etwas gegen Minderheiten haben, gegen Homosexuelle oder gegen Juden oder was auch immer. Es ist ja klar, dass diese Einstellungen, wenn sie die haben, die führen dann zu Verhaltensweisen. Und das ist das, was Sie in der überproportionalen Kriminalität in den Raten dann sehen. Es sind das, was ich nenne, kulturelle Prägungen und meine damit solche Einstellungen und Haltungen. Und es ist ja vollkommen klar, dass die dann dafür sorgen, dass man zum Beispiel zum Rechtsstaat anders steht. Und das ist ja mein Plädoyer. Ich sage, wir müssen nicht die Menschen, die zu uns kommen, von denen die meisten sich ja integrieren und ein Mehrwert für die Gesellschaft sind, aber wir müssen doch fordern, dass unsere zentralen Werte akzeptiert werden. Und da reden wir von Gewalt und Sexualkriminalität, da reden wir von politischem Extremismus, da reden wir davon, dass Parallelkulturen entstehen. Und das sind alles Dinge, dass der Rechtsstaat nicht akzeptiert wird. Und diese 4, 5 Hardcore-Werte unserer Wertegemeinschaft, die müssen wir verteidigen. Das tun wir viel zu wenig, da schauen wir viel zu wenig hin. Ja. Da dürfen wir keine Kompromisse machen.
Aber das eine ist das, was Sie fordern und was Sie sagen, was aus Ihrer Sicht logisch sei, weil Sie eben aus bestimmten Ländern zu uns kommen. Und das andere ist ja eine Frage der Statistik oder das, was davon repräsentativ ist. Also lassen Sie uns mal ein bisschen tiefer in die Zahlen einsteigen, denen Sie sagen, was Sie dort eben an Erkenntnissen gewonnen haben. Also warum sind Sie davon so überzeugt? Welche Zahlen belegen das, auch wenn wir jetzt mal auf die spezifischen Länder schauen?
Ja, das, was das belegt, und da sind wir, kann ich sagen, letztlich auch an einer wissenschaftlichen Grundfrage, diese Faktoren, die ich Ihnen jetzt sage, die sehen Sie halt nicht in blanken Statistiken, wo Sie nur die Sozialhilfequote oder das Alter sehen. Die können Sie nicht sehen. Das sehe ich über 33 Jahre in dem, was ich in den Fällen sehe, weil ich die Fälle vor der Nase habe, weil ich weiß,
was die Menschen sagen. Ganz kurz, Herr Urbani, nur zum Verständnis. Ja, das eine ist aber dann ja eine Zahl, eine Statistik, und das andere ist Ihr Gefühl. Mixen Sie dann nicht Dinge? Ja, aber klar, 33 Jahre ist Erfahrung, absolut.
Es ist nicht Erfahrung, es sind die Zahlen und Sie müssen ja eine Erklärung für die Zahlen haben. Sie müssen sich ja fragen, warum ist es so, dass bestimmte Herkunftsländer 10-mal, 15-mal überrepräsentiert sind? Sie müssen sich fragen, warum ist das so? Und jetzt gehen Sie alle Faktoren, die bekannt sind, gehen Sie durch und sagen, es sind nicht die Jungen, es ist nicht das Alter, es sind nicht die sozialen Faktoren. Und dann müssen Sie tiefer gehen und dafür müssen Sie sich die Fälle anschauen. Sie müssen sich anschauen und Sie müssen sehen, Sie müssen die Zahlen sehen und müssen dann sehen, was sind das für Fälle? Was sind die Gründe, warum begehen Menschen Straftaten? Warum begehen sie? Was denken sie? Was tun sie? Sie können die Straftaten analysieren. Sie können sehen, dass es Taten zum Beispiel gibt, die aus bestimmten Kulturräumen kommen. Nehmen Sie einen Ehrenmord, nehmen Sie bestimmte extremistische Straftaten, die andere Menschen nicht begehen. Und dann können Sie sich fragen, ist das ein plausibler Grund dafür, dass bestimmte Länder so überrepräsentiert sind? Und das ist auch eine, wenn Sie so sagen, wenn Sie jetzt sagen, ja, sehe ich das nur in den Statistiken? Sie sehen in den Statistiken bestimmte Sachen, andere Sachen können Sie nicht sehen. Deswegen müssen Sie dann, man nennt das qualitative Forschung, Sie müssen dann in die Fälle gehen und müssen die Fälle sich anschauen und müssen dann die Mechanismen verstehen.
Die Mechanismen verstehen. Aber dennoch sind es ja die Fälle, die Sie jetzt gesehen haben in den vergangenen 3 Jahrzehnten?
Ja, es sind 5000 Fälle. Ich kann Ihnen da auch Studien sagen, die wir gemacht haben. Wir haben zum Beispiel in Zürich eine sogenannte regionale Vollerhebung gemacht. Das heißt, alle Fälle von häuslicher Gewalt, 2500 Fälle angeschaut. Da haben wir die gleichen Zahlen dann gesehen, Überrepräsentation von bestimmten Nationalitäten. Und wenn Sie in die Fälle dann geschaut haben, was ist denn der Grund, warum die Menschen die Straftaten begehen, dann haben Sie eben genau diese Faktoren gesehen, dann haben Sie Einstellungen gesehen, dann haben Sie gesehen, was sind Haltungen zu Gewalt, was ist die Einstellung zu Frauen und Ähnlichem. Das sehen Sie dann und dann sind das plausible Gründe. Ich will es aber hier nochmal sagen, weil Sie so sagen, ja, sieht man das in den Zahlen? Sie sehen nicht alles in den Zahlen. Die statistische Methode hat ihre Stärken, aber zu sagen, alles kann man mit Statistik als wissenschaftliche Methode belegen. Das ist ein Fehler. Lassen Sie mich ein kleines Beispiel dazu geben. Wenn Sie zum Beispiel sich überlegen, ob Sie aus dem Flugzeug aus 10.000 Meter runterspringen und überlegen Sie sich, ob Sie das mit einem Fallschirm oder ohne Fallschirm machen, dann kann ich Ihnen sagen, es gibt keine Statistik, die Ihnen belegt, dass es besser ist, mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen. Es gibt auch keine einzige Experimentalstudie, wo man gesagt hat, wir untersuchen Leute, die mit und ohne Fallschirm rausspringen. Die gibt's nicht. Die Studie dazu gibt's nichts. Jetzt können Sie sagen, ja, dann kann ich dazu ja gar nicht sagen. Und da sage ich, das ist falsch. Das ist ein, wenn Sie so auch wollen, wissenschaftlicher erkenntnistheoretischer Irrtum. Denn Sie können etwas dazu sagen. Warum können Sie etwas dazu sagen? Weil Sie ungefähr sich vorstellen können, was passiert, wenn ein Körper aus 10.000 Meter runterfällt und auf den Boden knallt. Was passiert, wie ist ein menschlicher Körper beschaffen? Kann man das überleben oder nicht? Sie werden ohne eine Studie, ohne eine Zahl, werden Sie aus dem Verständnis dieses Phänomens, werden Sie sinnvolle Annahmen treffen und werden sagen, das kann ich, weil ich es gut verstanden habe, kann ich mir vorstellen, dass wenn ich ohne Fallschirm springe, dass ich tot bin und mit Fallschirm habe ich eine bessere Überlebenschance. Deswegen würde ich Ihnen sagen, auch wenn es dazu keine Studie und keine Statistik gibt, wenn Sie sich überlegen, aus dem Flugzeug zu springen, aus 10.000 Meter, machen Sie es mit dem Fallschirm, auch wenn Sie dazu keine Statistik haben.
Dann lassen Sie uns auf nochmal die genauen Zahlen bzw. Ihre Erkenntnisse dazu kommen. Also was sind zusammengefasst, verständlich für unsere Hörer, das, was Sie herausgefunden haben im Zusammenhang mit Ausländerkriminalität.
Wenn man die Zahlen analysiert, das ist das mit dem, was wir am Anfang besprochen haben, mit dem nationalitätenspezifischen und deliktspezifisch. Also die Frage, wie hoch ist die Quote bei bestimmten Herkunftsländern für Vergewaltigungen, für Tötungsdelikte, für gefährliche Körperverletzungen. Wenn Sie das machen, gibt es eklatante Unterschiede, eklatante. Und das sehen Sie in allen drei Statistiken, in der polizeilichen Kriminalstatistik, bei den Verurteilten, weil manche sagen ja, polizeiliche Kriminalstatistik sind ja nur die Verdächtigen, sage ich ja gut, dann gucken wir auf die Verurteilten, sehen Sie das Gleiche, bei den Strafgefangenen sehen Sie das Gleiche, Sie sehen in Deutschland das Gleiche, in der Schweiz das Gleiche, in Österreich das Gleiche. Und Sie sehen übrigens die ganzen Länder, zum Teil mit den gleichen sozialen Faktoren, mit dem gleichen Alter, bei denen das nicht so ist. und bei denen sogar die Quoten geringer sind. Das ist der Befund. Und da komme ich nochmal auf den Befund. Ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, da sage ich, da muss man sich ehrlich machen, weil das ist ein Problem, wenn wir Gruppen in Deutschland haben, die 5x, 10x, 15x mehr Opfer verursachen. Ich habe schon die Fürsorgepflicht für die Bevölkerung angesprochen.
Um welche Länder geht es da, Herr Obernjuk? Nur damit wir klar sind.
Es geht um die Länder. Man kann es so einfach sagen, es sind erhöhte Raten, haben bestimmte Länder aus Osteuropa und aus dem Balkan. Und dann gehen sie in die Staaten von Nordafrika, also zum Beispiel Tunesien, Marokko, Algerien, in bestimmte arabische Staaten, in afrikanische Staaten. Da kann man Irak, Syrien, Afghanistan nennen. Und dann explodieren die Zahlen. Das ist der Befund.
Was heißt explodieren?
Da sind sie bei 500, 800, 1000, 1200 und mehr Prozent. Und bedeutet immer, ich will es nochmal sagen, dass diese Bevölkerungsgruppe dann 5x, 8x, 10x, 12x mehr Opfer verursacht. Und da sage ich, das ist nicht akzeptabel.
Was muss aus Ihrer Sicht passieren? Ich habe es am Anfang schon gesagt, dass Sie große Probleme hatten, überhaupt einen Verlag zu finden für Ihr Buch. Was hat man Ihnen gesagt? Woran lag das?
Ja, man kann es einfach sagen, das Buch war schlicht in Deutschland nicht publizierbar, obwohl es zum Teil Interesse gab und weil die Verlage Angst hatten, dass es ein negatives Image gibt. Also, dass man da irgendwie Attacken oder einem Shitstorm ausgesetzt war. Das ist der Grund gewesen. Und da sind wir schon im Kern eines Problems. Wir können ja viel diskutieren, so wie wir das jetzt hier auch im Podcast machen. Was sind Gründe? Was können wir tun? Aber das Erste ist ja mal, dass wir die Fakten anerkennen. Dass wir nicht den Leuten, die das in ihrem Alltag ja erleben, also jeder, der die Augen aufmacht, sieht es ja. Fragen Sie mal die Polizei, fragen Sie die Staatsanwaltschaften, fragen Sie die Lehrer in den Schulklassen, fragen Sie die normale Bevölkerung, die sich abends auf der Straße bewegt und an Bahnhöfen. Das wissen doch alle. Es ist doch ein bisschen wie mit des Kaisers neue Kleider. Wenn man da drauf guckt, dann sieht es jeder, der es sehen will, sieht es. Und wir müssen uns zunächst mal ehrlich machen und müssen sagen, doch, wir haben da ein großes Problem. Ich kann es hier nochmal sagen, neben den Potenzialen, die wir haben, und wir müssen das von Migration, aber wir haben Problemgruppen und die integrierten Ausländer sind da doppelt betroffen davon. Das ist ja gar nicht die Grenze zwischen Inländern und Ausländern, sondern die Grenze verläuft ja zwischen Inländern und den vielen integrierten Ausländern und den nicht integrationsfähigen und integrationswilligen Ausländern. Wir müssen uns einmal ehrlich machen und wir müssen darauf vertrauen, dass man in der Demokratie die Fakten zur Kenntnis nimmt und dann aufgrund der Fakten zu den besseren Lösungen kommt. Und dieses schon angesprochene Kapitel in diesem Buch habe ich geschrieben, dass die Bevölkerung sich einen eigenen Eindruck verschaffen kann. Denn wenn ein Großteil der Bevölkerung den Eindruck hat, durch die vermeintlichen Experten, durch die Politiker, das Problem gibt es gar nicht oder den Zusammenhang gibt es gar nicht, dann kriegen wir nicht das hin an politischem Konsens, was es braucht, um eine umfassende Migrationswende hinzubekommen. Und die brauchen wir, um die Probleme zu bekämpfen, die gravierenden, drängenden Probleme, die in allen europäischen Ländern sichtbar sind und zu Verwerfungen in der Gesellschaft führen. Und wir brauchen das auch, ich sage es hier gerne nochmal, auch für die vielen integrierten Ausländer, weil die ja doppelt betroffen sind. Die werden selbst noch häufiger Opfer und die werden in denselben Topf geschmissen, was nicht fair ist.
Wenn Sie das so klar betrachten, warum glauben Sie, wird das dann nicht mehr diskutiert?
Weil dieses Thema ideologisch extrem überlagert ist. Und das trifft vor allem für Deutschland zu. Es gibt eine Links-Rechts-Polarisierung. Die einen sagen Migration, alles ist schlechter dran. Die anderen sagen, alles ist gut und rosa-rot. Und das ist ja, wie so oft sind diese Polarisierungen, dieses Entweder-Oder sind falsch. Es gibt sehr positive Seiten und es gibt sehr negative Seiten. Und wir müssen beide im Blick haben. Und in Deutschland ist diese Diskussion extrem ideologisch aufgeladen. Und da gibt es ja diese völlig falsche Ansicht, dass man sagt, wer das thematisiert, wer auf die Fakten hinweist, der ist fremdenfeindlich, der ist rechtsradikal oder im schlimmsten Fall ein Nazi. Und das ist natürlich kompletter Unsinn, weil ja die integrierten Ausländer sind ja selbst am meisten und doppelt von den Problemen betroffen. Denn die werden häufiger selber Opfer dieser überproportionalen Kriminalität und die werden unfairerweise in denselben Topf geschmissen. Das heißt, gerade denen zuliebe muss man die offen ansprechen. Und deswegen verläuft die Linie der Diskussion auch gar nicht zwischen Inländern und Ausländern, sondern sie verläuft zwischen den Inländern und den integrierten Ausländern und den nicht integrierten, nicht integrationswilligen, nicht integrationsfähigen Ausländern. Und in Deutschland schwebt dann über allem die Maßgabe, man darf das nicht thematisieren, es könnte ja der AfD helfen. Und das ist ja so falsch, wie nur irgendwas falsch sein kann. Denn wenn wir in der Demokratie auf irgendwas setzen sollten, ist es, dass die Bevölkerung mit Fakten umgehen kann und dass wir es nicht biegen, drehen und vertuschen, nur weil wir glauben, es nutzt einer bestimmten Partei. Das Gegenteil ist richtig. Die Menschen verlieren das Vertrauen und erst recht wählen sie dann diese Partei, weil sie sagen, es sind die Einzigen, die die Wahrheit sagen und dies thematisieren. Deswegen ist es grundfalsch. Und um das auch nochmal ganz, ganz deutlich zu sagen, diese Schere im Kopf, dass dann viele Vertreter in den Medien und natürlich in politischen Parteien das Gefühl haben, sie tun etwas Gutes damit, wenn sie das Thema vertuschen und wegreden. Sie erreichen genau das Gegenteil. Denn selbstverständlich muss man sich ganz klar gegen Rassismus positionieren, das ist gar keine Frage. Aber sich gegen radikale Rechte und Linke und Religiöse zu positionieren und die Fakten und die Probleme offen anzusprechen, dazwischen gibt es gar keinen Widerspruch. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und das kann ich sagen, das ist in Deutschland, das ist schon sehr zu betoniert und sehr ideologisch überlagert. Da lauert überall sofort der Vorwurf, das ist rechtsradikal, das ist rassistisch, wir müssen uns damit gar nicht beschäftigen. Und damit erreicht man genau das Gegenteil. Und das hat auch damit zu tun, dass dieses Buch in Deutschland nicht publizierbar war. Also in gewisser Weise muss man sagen, das ist das Buch, was eigentlich in Deutschland nicht hätte geschrieben werden dürfen. Und das ist so falsch, wie nur irgendetwas falsch sein kann.
Wie geht Ihnen das persönlich? Bei dem Buch, was Sie jetzt geschrieben haben, kann ich mir vorstellen, dass das ja viele in der AfD ja gerne übernehmen wollen oder auch vereinnahmen wollen, ihre Erkenntnisse dort. Haben Sie selbst eine Sympathie für die AfD, wenn ich Sie das so direkt fragen darf?
Ja, ich kann Ihnen das gerne sagen. Ich trete immer auf und das tue ich aus tiefster Überzeugung. Ich sage, ich bin aus Überzeugung ein parteiloser Mensch, weil es keine Partei gibt, mit der ich mich ausreichend gut identifizieren kann. Es gibt Themen bei allen Parteien, und da beziehe ich jetzt die AfD ein. Es gibt Themen bei allen Parteien, die ich richtig und gut finde und Positionen, die ich falsch finde. Und es gibt es genauso bei der AfD. Und das Thema, was ich bei der AfD richtig finde, sind die einzigen, die sehr pointiert diese Migrationsprobleme und die überproportionale Kriminalität ansprechen. Und dann gibt es aber viele Themen, wo ich komplett anderer Meinung bin. Und so ist meine generelle Position. Und das finde ich bei allen Parteien. Und mein Wunsch wäre ja genau, dass wir aus dieser ideologischen Polarisierung rauskommen. Und dass die Vernünftigen aus allen Parteien, die es in allen Parteien gibt, ich betone bewusst in allen Parteien, dass die Fakten zur Kenntnis nehmen und das lösen, weil das brauchen wir für die Demokratie, das brauchen wir, dass die Menschen wieder Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates gewinnen. Und wenn man das nicht macht, wenn sich das aufreibt in diesen Flügelkämpfen und in diesem, mit dem spricht man, mit dem spricht man nicht, oder das dürfen wir nicht zugeben, das könnte der Partei nutzen, das ist total verkehrt. Das wäre ja auch so, um auf das Thema Migrationsprobleme nochmal zu kommen und die überproportionale Ausländerkriminalität, die einfach ein Fakt ist. Das wäre ja so, dass man sagen würde, wie, jetzt sage ich vielleicht ein dummes Beispiel, alle glauben, die Erde ist eine Scheibe und die AfD sagt, die Erde ist aber keine Scheibe. Und dann sagt man, ja, das dürfen wir aber nicht zugeben, weil es könnte ja der AfD nutzen. Und so ein bisschen ist es mit der Migrationspolitik, das ist natürlich falsch. Ich will es nochmal sagen, Fakten ist die Essenz der Demokratie und wir müssen darauf vertrauen und dürfen darauf vertrauen, dass die Bevölkerung mit der Wahrheit und mit den Fakten umgehen kann, zumal sie die meisten das aus ihrem Alltag sowieso wissen und kennen.
Jetzt ist es aber so, dass wir mit der Situation, mit dem Zustand umgehen müssen, wo wir jetzt stehen. Und es gab viel Migration in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Jahrzehnten. Sie haben auch die positiven Aspekte angesprochen, dass wir Facharbeiter brauchen, dass wir im Jobmarkt darauf angewiesen sind. Wenn Sie jetzt diese aus Ihrer Sicht große Überrepräsentanz zum Beispiel bei gefährlicher Körperverletzung, bei Sexualdelikten sehen aus bestimmten Ländern, so wie Sie es beschreiben, was sollte denn dann getan werden jetzt?
Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil die Berichterstattung über das Buch läuft jetzt bislang immer nur bis zu dem Punkt, an dem wir gerade gesprochen haben. Und es gibt ja, und das ist mir ein sehr großes Anliegen, ein großes Kapitel in dem Buch, das heißt Lösungen. Und wenn Sie sich das anschauen, dann gibt es dort 17 Maßnahmen. Und das zeigt schon ein wenig, was meine Meinung ist. Es gibt nicht die Einzelmaßnahmen. Es ist nicht, wir kontrollieren ein bisschen mehr Grenzen und dann ist das Problem geregelt. Das Problem ist so tiefgreifend und umfassend, dass es ein Bündel von Maßnahmen braucht. Und das ist genau mein Vorschlag. Dieses Bündel von Maßnahmen, das folgt einem Konzept. Und das Konzept kann man beschreiben als fördern, fordern, rote Linien verteidigen. Fördern heißt, die Potenziale von Migration nutzen, Integrationsmaßnahmen machen, die Menschen nicht diskriminieren, den Menschen Chancen eröffnen, Spracherwerb. Da gibt es ganz viele Dinge, die man schon macht und die man auch weiter ausbauen kann. So, dann kommen wir dazu, dass wir unsere zentralen Werte, ich habe sie gesagt, das ist der Verzicht auf Gewalt und Sexualkriminalität, Extremismus, Parallelgesellschaft, Nichtanerkennung des Rechtsstaates, Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, das dürfen wir nicht akzeptieren. Da müssen wir sagen, wenn wir zum Beispiel Entwicklungen von Attentätern haben, die sich 10 Jahre radikalisieren und dann eine Tat begehen, da fragt man sich, was ist in den 10 Jahren passiert? Ist das niemand aufgefallen? Hat man interveniert? Hat man nicht? Und ich kann Ihnen das aus der Praxis sagen, dass es keine Bereitschaft gibt, zum Teil auch Angst, weil man weiß, man steht alleine damit, wenn man die Menschen konfrontiert. Wir müssen die zentralen Werte, müssen wir einfordern. Und da gibt es eben integrationsunfähige und unwillige Personen. Und das ist ja auch so eine Sache, dass man immer sagt, Integrationsmaßnahmen, ja, sind gut und schön, aber was machen wir mit denen, die sich nicht integrieren wollen oder nicht können? Und diese Grenze müssen wir ziehen. Wir müssen einerseits fordern und dann müssen wir die roten Linien verteidigen. Und die roten Linien heißen, wir dürfen diese Dinge nicht akzeptieren. Die Menschen, die schwer gegen unsere Regeln verstoßen, die haben im Land nichts verloren, die müssen aus dem Land. Und da kommen jetzt gleich, ich weiß es schon, die Einwände, sagt man, ja, das ist schwierig und die Länder nehmen sie nicht und so weiter. Da habe ich, wie gesagt, in meinem Buch sehr viele praktische Dinge, die sie morgen umsetzen können, aber es fehlt der politische Wille bis jetzt dazu. Und deswegen ist es
was
nicht eine Einzellösung.
Was wäre das konkret, Herr Ubaniok, weil das ist ja tatsächlich das Problem, nehmen wir jetzt mal an, Sie wollen, ich will jetzt gar kein spezifisches Land nennen, aber es gibt dort keine Bereitschaft, diese Menschen zurückzunehmen, obwohl sie kriminell geworden sind. Dann kann man ja nicht einfach irgendwie mit dem Flugzeug dort landen und sagen, hier sind sie jetzt, weil dann kriegen sie gar keine Landeerlaubnis.
Ich sage Ihnen gern zwei Dinge dazu. Das eine ist, es ist ja nicht zu verstehen, dass wir die Länder, die ihre Menschen nicht zurücknehmen, dass wir die nicht irgendwie schlechter stellen als die Länder, die mit uns kooperieren. Und ich könnte mir noch vorstellen, wenn man sagt, das betrifft Entwicklungshilfe, das betrifft andere Förderung, Kooperation. Ich könnte mir noch vorstellen, wenn man sagen würde, weil das ist ja ein aggressiver Akt unserem Land gegenüber, wenn die Länder sagen, wir nehmen die nicht zurück. Aber jetzt ist es so, dass das keine Konsequenz auf unsere Zusammenarbeit hat, keine Konsequenz für die Förderung. Und ich glaube, wir sollten unterscheiden zwischen den Ländern, die mit uns kooperieren und die Länder, die nicht kooperieren. Und ich glaube, wenn Deutschland das machen würde, da gäbe es wahrscheinlich noch das eine oder andere europäische Land, das das auch machen würde. Und dann würde der Druck auf diese Länder steigen. Dann kann man sich fragen, wenn wir schon nicht abschieben können und wir haben schwere Gewalttäter, dann muss man, glaube ich, sich das Modell auch überlegen, müssen die dann in Deutschland warten? Oder findet man Kooperation mit anderen Ländern, die näher an den Herkunftsregionen sind, die, und ich bin sicher, dass das möglich ist, die dann dort den Warteraum machen? Weil jetzt haben sie die Konsequenz, dass sie schwere Gewalttäter haben, die dann 5 oder 10 oder 20 Jahre im Land bleiben, also im Land warten können. Und die wissen das ja auch. Die wissen, ich kann machen, was ich will. Ich bleibe im Land. Und das ist eine schlechte Botschaft. Das muss man ändern. Ich habe Ihnen 2 Vorschläge dazu gemacht. Und um auch noch was zu sagen zu den Abschiebungen, das geht in den ganzen, auch in das Thema rein von bei schwerem Integrationsversagen bin ich für Ausbürgerungen. Das heißt, wenn die Menschen eingebürgert sind, dann ist das ein Geben und Nehmen. Und dann bedeutet das, man gibt etwas, also man bekommt etwas von dem Land, das einen aufnimmt und man gibt auch etwas. Und ich würde sagen, die minimale Integrationsbereitschaft sollte sein, dass man dann in dem neuen Land nicht die Menschen vergewaltigt und umbringt. Ich glaube, das darf man verlangen. Das darf man verlangen. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann sollte man eine Einbürgerung auch wieder rückgängig machen können und einen Pass auch wieder entziehen können.
Was verfassungsrechtlich unmöglich ist.
Ja, unmöglich. Ich sage immer, Herr Ronsheimer, das ist ja ein Argument bis in die kleinen Detailregelungen, die ja von Juristen sehr häufig kommen. Und ich sage, am Schluss ist es doch so, wenn eine Regel zu falschen Resultaten führt, dann kann die Regel nicht richtig sein. Sondern dann muss man das Denken von den Folgen. Und das ist ja etwas, woran das ganze System krankt. Lassen Sie mich ein letztes Beispiel sagen dazu. Und dann nehmen wir das europäische Asylrecht ins Visier. Das europäische Asylrecht wird gesteuert durch die europäischen Gerichte. Zum Beispiel durch den Europäischen Menschengerichtshof zum Beispiel oder den EuGH. So. Und das ist vom System her falsch, weil was ist passiert? Man hat die Genfer Flüchtlingskonvention, die hat man Zug um Zug über Jahrzehnte ausgebaut. Man hat immer neue Anspruchsberechtigte gefunden, man hat immer neue Kriterien aufgestellt. Und das ist ja so die Krux des juristischen Systems. Wenn man das immer weiter treibt, da leiden wir im Übrigen auch in der gesamten Bürokratisierung daran, dass wir die Idee haben, wir müssen nur immer mehr Regeln aufstellen, dann lösen wir die Probleme. Das ist ein Irrtum. Aber das sieht man an der Migrationspolitik gut. Das heißt, es sind immer mehr Anspruchsberechtigte und Kriterien dazugekommen, die es immer schwieriger machen, dass das Land selber die Migration steuert. Und das bedeutet, wenn Sie es im Kern jetzt sehen, wohin hat das geführt, diese Interpretation des europäischen Asylrechts, die es sonst in der Welt in der Form nicht gibt, dass man nämlich ungefähr hunderte von Millionen Menschen wären auf der Welt theoretisch anspruchsberechtigt haben, da hat man eine Eintrittskarte ausgestellt. Und das ist falsch. Ich sage, auch demokratietechnisch, über die Einwanderung, die Zuwanderung und auch die Menschen, die im Land bleiben sollen, muss das Land selber entscheiden können und es muss demokratisch legitimiert sein. Und wohin das führt, das ist nämlich ein letztes Beispiel dazu sagen, das führt dahin, wenn Sie ein Asylrecht zementieren und sagen, das ist ein absolutes Recht, dann bedeutet das, und so wird es interpretiert, es spielt dann für die Person, die dieses Recht hat, gar keine Rolle, ob sie gefährlich ist oder die Gesellschaft schädigt. Es spielt auch keine Rolle, ob sie die Kapazitäten haben, die aufzunehmen, weil der Jurist sagt, wir haben hier ein Recht und das Recht gilt absolut. Und da sage ich Ihnen, weil Sie gerade die Verfassung angesprochen haben, Rechte sind immer so, dass sie nie allein und absolut gelten, sondern es ist immer eine Balance des einen Rechts gegen das andere. Und das Recht, was hier entgegensteht, ist die Fürsorgepflicht für die eigene Bevölkerung. Denn es gibt ein Recht, dass Menschen nicht Opfer von Gewalt und Sexualstraftaten werden. Und das ist auch ein verfassungsmäßiges Recht. Und dann muss man eine Balance zwischen diesen beiden Rechten oder Ansprüchen finden. Und die ist im Moment überhaupt nicht gewährleistet. Deswegen muss man diese Diskussion führen, aus meiner Sicht.
Jetzt haben Sie ja gesagt, es gibt eben auch die sehr gute Integration und die wir unbedingt brauchen, auch in Deutschland. Absolut. Mit Ihren Thesen, dem Buch und worüber wir jetzt gesprochen haben, wie viel Sorge haben Sie davor, dass das auch zu einem Verhetzungspotenzial führt, was eben diejenigen massiv trifft, die sich gut integriert haben, die einen Job haben, die eine Familie in Deutschland haben und die dann aufgrund dieser Thesen unter einen Generalverdacht gestellt werden, im Sinne von, du bist Syrer, du bist Afghane, dann bist du doch kriminell oder du vergewaltigst, also das rassistische Potenzial
dabei. Danke Ihnen für die Frage, weil wir haben das schon angesprochen, ich bin komplett anderer Meinung. Ich glaube, sie fördern genau diese Tendenzen, wenn sie die Wahrheit und die Fakten versuchen zu unterdrücken. Und aus dem Gegenteil wird sozusagen eine Botschaft, und die heißt, ich habe es bereits gesagt, die integrierten Ausländer der belasteten Nationalitäten, die müssen an vorderster Front stehen, um diese Probleme zu bekämpfen. Es ist kein Rassismusthema, es ist ein Thema von Fakten und Wahrheit. Und Wahrheit ist nicht rassistisch. Rassistisch ist das, was Menschen dann daraus machen und Vorurteile machen. Und ich sage Ihnen, es ist genau umgekehrt. Wenn Sie die Probleme nicht ansprechen, wenn sie nicht offen kommuniziert werden, wenn die Menschen draußen im Land sehen, wir machen ganz andere Erfahrungen, als was uns die Politiker und die Experten erzählen, dann verlieren sie das Vertrauen. Dann sind sie anfälliger für radikale Strömungen. Und wir können der Bevölkerung zutrauen, dass sie mit Fakten umgehen können. Und deswegen ist dieses Argument, man fördert mit der Transparenz, mit den Fakten, man fördert Rassismus. Ich sage Ihnen, es ist falsch. Genau das Gegenteil ist richtig. Und das können Sie in allen europäischen Staaten beobachten. Gucken Sie in die Niederlande, nach Belgien, nach Schweden, nach Frankreich, überall. Die Strategie, die Überlegung, wir halten das unterm Deckel, wir thematisieren das nicht und lösen es damit auch nicht, geht total in die falsche Richtung und Sie erreichen genau das Gegenteil.
Herr Urbaniok, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir verlinken hier Ihr Buch und bin sehr gespannt, wie unsere Zuhörer das empfinden, wie sie das sehen. Bewertet gerne und lasst ein paar Kommentare hier. Und ich bedanke mich sehr für Ihre Offenheit und Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Ronsheimer.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. Und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.